diese Predigt hat den Titel Meines Lebens Kraft. Es gibt ja Worte in der Bibel, die haben eine spontane Wirkung auf ein geängstigtes und zerschlagenes Herz. Dazu gehört mit Sicherheit der Psalm 27. Er ist eine Hilfe für Kinder Gottes in allen erdenkbaren Nöten, seien es Befürchtungen oder Krankheiten, seien es Bedrängnisse, sei es die lähmende Hilflosigkeit, seien es der Zweifel oder auch die Niedergeschlagenheit oder alles zusammen. Dieser Psalm, dieses Wort voller Herrlichkeit, hat über Jahrtausende verzweifelte Menschen wieder Fuß fassen lassen im Glauben, hat die Dunkelheit vertrieben aus geplagten Herzen und hat neue, helle Zuversicht und gestärkten Glauben hervorgebracht. Dieser Psalm Davids ist ein Labsal. Und er ist verwandt mit einem Wort, das durch den Propheten Jeremia an uns alle ergeht, aus Kapitel 29. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ja, Zukunft und Hoffnung von dem Gott, der unsere Situation kennt, das ist eine wunderbare Botschaft vom Himmel her für jedes geplagte Herz. Nun aber zu Psalm 27. Beachten wir gleich im ersten Vers das Wort mein, diese so betont persönliche Beziehung. Was könnte denn wohl schöner klingen? Und da steht von David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Heben wir es noch einmal hervor. Hier steht nicht, der Herr ist das Licht oder er ist das Heil. Hier steht auch nicht, der Herr ist die Kraft des Lebens. Nein, sondern hier steht, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Er ist meines Lebens Kraft. Und diese vertraute Zuneigung zu Gott mit unverminderter Zuversicht in arger Not ist beachtlich. Die Schatzkammer Davids, so heißt ein bekanntes Werk Spurgeons über die Psalmen, und darin berichtet er unter anderem von einer bis in den Tod treuen Jüngerin aus dem 16. Jahrhundert in Verbindung mit dem 27. Psalm. Sie war eine einfache Bauersfrau, die ihr irdisches Leben für ihren Herrn Jesus Christus gelassen hat. Für den hat sie freimütig als ihr Licht und ihr Heil gezeugt. Er war ihres Lebens Kraft und er ist es bis heute über den Tod hinaus. Auch Furcht war an dieser Frau keine zu bemerken, wie der folgende Bericht Spurgeons zeigt. Am 4. November 1558 wurde in England die 30-jährige Christin Alice Driver ihres Glaubens wegen hingerichtet. Sie war die Ehefrau des Edward Driver. Um 7 Uhr früh wurde sie angekettet an den Todespfahl und das Holz zu ihrer Verbrennung war zu ihren Füßen und neben ihr ein Glaubensbruder, Alexander Gooch, geschehen zu Ipswich an der Ostküste von England. Diese bemerkenswerte Blutzeugin Jesu war als einfaches Bauernmädchen aufgewachsen und hatte eines Tages Zugang zur Bibel erhalten. Aber als schwer geprüfte Märtyrerin wurde sie dadurch besonders bekannt, dass sie in Gegenwart vieler hunderter Zuhörer ihre hochgelehrten Ankläger im Verhör verstummen hat lassen, denn sie alle konnten nicht dem Geist widerstehen, der sich in diesem einfältigen Weib offenbarte, wie es heißt von ihr, auch nicht die gebildetsten Bischöfe unter all ihren Richtern. Und auch in ihrem allerletzten Verhör brachte sie alle Doktoren zum Schweigen. Und daraus sind uns ihre letzten Worte überliefert geblieben. Sie lauten: Habt ihr nichts mehr zu sagen? Gott sei gepriesen, dass ihr nicht imstande seid, dem Geist Gottes in mir, einem armen Weibe, zu widerstehen. Ich bin die Tochter eines redlichen, aber geringen Mannes, habe nie, wie ihr, eine Hochschule besucht. Vielmehr habe ich, Gottlob, manches Jahr vor meinem Vater her den Pflug gezogen. Und doch will ich's in der Verteidigung der Wahrheit Gottes und der Sache meines Herrn Jesus Christus mit jedem von euch aufnehmen. Und hätte ich 1000 Leben, ich würde sie alle gern dafür hingeben. Und darauf, so heißt es, sprach der Kanzler über sie das Todesurteil. Sie aber kehrte freudig zurück in den Kerker. Bei ihrer Exekution, als man sie bereits mit einer schweren Eisenkette um den Hals an dem Verbrennungspfahl angekettet hatte, dankte sie Gott laut für dieses so schöne Halstüchlein. Da lösten sich einige Menschen aus der umstehenden Zuschauermenge und gaben ihr dort am Pfahl die Hand. Der zuständige Sheriff ließ diese Menschen sofort gefangen nehmen. Daraufhin aber stiegen so viele weitere Sympathisanten zu ihr hinauf zum Todespfahl und gaben ihr ebenfalls die Hand, dass der Sheriff davon abstehen musste und sich vorübergehend zurückzog. Der Scheiterhaufen wurde erst etwas später angezündet. Eine Situation, in der ein Wort wie dieser 27. Psalm die Basis bildet, im Leben und im Sterben. Ein Wort, das unsere Unsicherheit, unsere Bedenken und Befürchtungen schwinden lässt. Schon dieser erste Satz, der alles Beängstigende und Schreckliche und Dunkle von uns wegnimmt und den Herrn in den Vordergrund stellt, nur mehr ihn und seine Gegenwart und sein Tun, und das so persönlich und so herzergreifend, als da steht, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Herr David als Schreiber dieses Psalms birgt sich mit diesen Worten förmlich im Licht Gottes. Er soll sie doch hereinbrechen, die Finsternis der Nacht und der Trübsal und der Anfechtung. Ihm scheint die Sonne, die nicht untergehen wird, die Sonne der Gerechtigkeit, die nie eine Verdunklung erleiden wird. Der bekannte christliche Gedichtschreiber Karl Gerock ruft eine weitere Zeugin auf. Er schreibt, ich kannte eine alte, seit vielen Jahren stockblinde Frau, über deren Antlitz stets ein stiller Friede ausgegossen war und bei der es einem so wohl war, als wäre bei ihr immer Sonnenschein. Warum war die arme, alte, blinde Frau so glücklich in ihrer unaufhörlichen Nacht? Das machte ein Spruch, ein Wahlspruch, ein Trostspruch, ein Kraftspruch, den sie oft im Mund führte, und der heißt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und dieser die Seele hell erleuchtende Name Gottes, mein Licht, der steht nur an dieser einen Stelle im Wort Gottes. Und wer ihn gefunden hat, der ruft ihn gerne so an. Und diese Stelle wirft auch ein Licht auf verwandte biblische Heilsquellen. Dein Licht komme aus Jesaja 60 und ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. So sagt Jesus in Johannes 12. Es ist natürlich weit mehr als ein Begriff, dieses Wort, denn Gott ist in Wirklichkeit Licht. Es wird ja keinen unter uns geben, der nicht von finsteren Stunden reden könnte, von Leiden und Anfechtungen gesundheitlicher und sonstiger Natur und von der schrecklichen Plage des Zweifels, die dann oft folgt, Zeiten, in denen uns tausende Stimmen für einsam und verlassen erklären und unser Herz dazu bringen wollen, diesem Zustand zum Opfer zu fallen. Und oft haben wir schon einen bestimmten Vers auch zitiert und genauso oft durchlebt, und der heißt, wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechts, wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint? Ja, was dann? Jeder Christ kennt solche Anfechtungen. Da kommen Stimmen und Gedanken und verwenden sogar Bibelworte, um uns zu verunsichern, unser Glaubensleben für den solch dunklen Stunden ernstlich in Frage gestellt, mit Aussagen wie, wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Und das erinnert uns dann an früher, als wir noch nicht gläubig waren. Nein, schlimmer noch, weil uns heute zusätzlich der Eindruck plagt, wir haben verloren, was wir einst gar nicht gehabt haben, nämlich das Licht auf unserem Weg, Christus, das Wort, die Leuchte für unseren Fuß. Jetzt habe ich das Licht gesagt und nicht mein Licht. So arbeitet auch der Widersacher. Aber ihr kennt sie nicht, diese dunklen Stunden. William Cowper, dessen Lied wir vorigen Sonntag gesungen haben, es ist ein Born, draus heiliges Blut für arme Sünder quillt, der ist mehr als sein halbes Christenleben lang im Dunkeln gesessen. Also was gibt es doch nicht, sagt sich vielleicht jetzt mancher. Doch, das gibt es. Und ich bin sehr froh, dass ich Coppers Lebens- und Glaubensbeschreibung lesen durfte, und das nicht nur einmal, denn das gibt Hoffnung zu sehen, wie ein so geplagter Mensch an seinem Herrn und Heiland genesen ist, trotz mehrmaliger Suizidversuche, trotz langjährigen Aufenthalten in Anstalten. So schlimm erging es den meisten von uns nie. Und auch mir nicht, dagegen habe ich ja direkt ein sonniges Gemüt, aber das reicht ja nicht für ein geistliches Leben vor Gott, das hat keinen Wert vor ihm. Das wahre, das geistliche Leben, das neue Leben aus Christus, das ist geprägt vom Profil Gottes, das hat die Qualität der Ewigkeit. Und dieses sein Leben in uns bewährt sich, auch in den dunkelsten Stunden. Das in uns eingepflanzte Wort Gottes, aus dem wir neu geboren sind, wird zum im Feuer geprüften Gold in unseren Leidenstunden. Diese dunklen Zeiten müssen kommen, damit wir geübt werden in dem festen Wissen, dass nichts und niemand anderer als der Herr unser Licht ist und unser Heil. Darin werden wir von Gott geübt und erzogen, damit wir nicht samt der Welt verloren gehen. Und sie sind so wertvoll, die schweren Stunden, denn sie lehren uns aufs Wort merken, dass da scheint als Licht an einem dunklen Ort. Und wenn's auch die Finsternis um uns und vielleicht auch in uns nicht begreift, so ist es doch der rechte Beweis der wunderbaren Tätigkeit Gottes in unserem Leben, denn er führt uns mitten in und durch die Finsternis und er führt uns auch wieder heraus. So geht ja das Jesaja-Wort weiter. Wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Heute aber bleiben wir nicht stehen bei diesem Jesaja-Wort, sondern erfreuen uns an dem jahrtausendealten und so oft erprobten Wort aus dem 27. Psalm. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Es geht in der Praxis ja allemal darum, dieses Wort im Herzen zu glauben und auch laut mit dem Mund zu bekennen. Ich selber könnte von keinem Fall berichten, in dem nicht das Wunder geschehen ist, dass ich in Kürze Licht und Heil erfahren habe in meinem Herrn und Heiland Jesus Christus. Dieses Wort kann nicht versagen, weil es ein unvergängliches, ein ewiges Wort ist. Und dieses Wort schafft Gottvertrauen in jeder Situation dem, der glaubt. Und kommt dann die Stunde des Heimgangs zum Herrn, so bitte ich heute schon, dass er mir ein Wort wie dieses zum Geleit gibt, wenn mich hier die Finsternis befallen wird. Denn das irdische Augenlicht geht ja als erstes verloren beim Sterben, sagt man. Dann, ja, dann muss das Licht des uns eingepflanzten Gotteswortes scheinen auf den Weg hin zu dem, der das Licht in Person ist. Und diese heutige Predigt ist eine gute Möglichkeit, das jetzt schon mit dem Mund zu bekennen. Für die nächste Finsterniszeit ist das einmal wichtig. Und es gilt weiter festzuhalten am Wort, es im auch noch so bedrängten Herzen zu behalten und auch laut zu bezeugen. Denn das hilft in jeder Versuchung, gleich welcher Art und Intensität. Nicht in eigener Kraft versuchen, stark zu sein, nicht im eigenen Bemühen um das Heil, nicht im künstlichen Licht menschlicher und weltlicher Möglichkeiten, denn die Folge wäre nur Schiffbruch. Nein, der Herr ist mein Licht und mein Heil, der Herr ist meines Lebens Kraft, denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Alle eigene Höhe wird erniedrigt, alles Niedrige wird erhoben werden von ihm und zu ihm. Und das ist der Weg heraus aus dem dunklen Tunnel, aus der Depression, aus Angst und Zweifel. Und wenn's noch so finster ist, rufe den Namen des Herrn an mit diesem Wort. Der Herr ist mein Licht. Glaube und vertraue, ganz praktisch, und du wirst das Wunder erleben. Sprich aus, was du im Herzen weißt aus Gottes Wort, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und dieses Wort Heil, das ist ja gleichbedeutend mit Rettung. Es ist das Wort für Jeschua, auf Griechisch Soter. Es ist nicht ein leeres Wort, sondern es handelt sich dabei um die Person des Herrn. Und überall, wo im Alten Testament das Wort Heil vorkommt, ob in den Psalmen oder in den Propheten, überall da kann Jeschua eingesetzt werden, unser Herr Jesus. Er verkörpert das Heil in Person. Ein anderes Heil und Licht hat ein Kind Gottes nicht. Also noch ein Wort zur Kraft. Der Herr sagt im Psalm 147 und im Psalm 33, in 2. Korinther 12 und anderwärts, dass er keinen Gefallen hat an der Kraft eines Menschen. Und doch suchen wir immer wieder bei uns die Kraft zum Durchhalten, die Kraft, das Leben zu bewältigen. Ja, wir suchen und erwarten von anderen Menschen Kraft und dann sind wir enttäuscht von deren Schwäche und Unvermögen, wenn sie an den Tag kommt. Gott sagt deshalb, und das in Jesaja 2, lasst ab von dem Menschen, der nur Hauch in seiner Nase hat, denn wofür ist er zu achten? Und der Schreiber des Psalms 71, der liegt da völlig richtig. Er drückt es so aus, ich will kommen in der Kraft des Herrn des Herrschers. Ich will rühmen deine Gerechtigkeit, dich allein. Und eine spezielle Warnung für uns hat das 5. Buch Mose, das von Jesus meist zitierte Buch zu seinen Erdentagen. Da steht im Kapitel 8, damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und meine Stärke und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. Und David schreibt auch im Psalm 18 ganz klar über das Wer und das Wie in seinem Leben. Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Aber was verlangen da manch streng gesetzliche Glaubensgeschwister Unmögliches von anderen? Und wie abfällig ist oft deren Meinung über Brüder und Schwestern, die nicht ihren geforderten Bedingungen entsprechen. Und dabei sprechen wir jetzt natürlich nicht von Sünde, sondern von Schwachheit. Ja, sollen denn die Brüder und die Schwestern in sich selber stärker werden? Moralisch und mental? Das ist der Geist von unten, der antichristliche Geist. Wir sollen doch ausschließlich auf den Herrn setzen, der unseres Lebens Kraft ist, und so lehren. Einst lag ein alter, erfahrener Christ auf dem Sterbebett. Und seine beiden Söhne und die restliche Familie standen um ihn her. Da betet dieser sterbende Mann für den in der Gemeinde hoch angesehenen Sohn, dass der Herr ihm gnädig sein möge. Den anderen, der moralisch und geistlich als wesentlich schwächer bekannt war, erwähnt er nicht einmal in seinem Gebet. Denn das war dem Vater klar. Der weiß, wo ihm was fehlt. Der kann sich ohnehin nur auf Jesus werfen, um durchzukommen. Der sogenannte Starke, aber der hatte das Gebet dringend nötig. Die Familie verstand das nicht, außer dem einen. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Das muss doch in allen Belangen Wirklichkeit geworden sein bei uns. Jede eigene Stärke muss unterm Kreuz geblieben sein, sonst wird sie uns mit Sicherheit zum Problem. Der Satan wird sie zu nützen wissen, aber Gott wird jede menschliche Stärke und Höhe nicht unterstützen. Denn für Gott zählt nur das eine, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Das steht im Psalm 84. Das ist doch ein wunderbares Evangelium, nicht wahr? Ein Evangelium für Kindliche, für Schwache, für in sich Hilflose, wie der Herr sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Das Evangelium spricht zu uns von einem sorgenden Vater und einem mächtigen Herrn für unser Herz. Ist das Reich Gottes zu uns gekommen? Regiert der starke Herr wirklich in unseren Herzen? Wir kommen zum Vers 2 des Psalms 27. Dort steht, wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Ja, wer kennt sie nicht, die speziellen Übeltäter, die unser Fleisch fressen, unsere Widersacher und Feinde? Sind es nicht unsere Sünden, unsere Begierden? Wer sonst sollte unser Fleisch fressen? Wir alle haben ja Menschen kennengelernt, dass sie noch kleine Kinder waren, lieb anzusehen. Langsam aber wurden sie älter und ihr Aussehen änderte sich. Und wenn wir sie nach vielen Jahren wiedersehen, dann hat die Sünde schon sichtlich Spuren hinterlassen und mit den Jahren werden die Auswirkungen immer deutlicher. Das ist nicht nur der biologische Alterungsprozess, da ist unsere Sünde am Werk. Diverse Laster und Sorgen fressen unser Fleisch, nagen am Gesichtsausdruck, an den Nerven und an der Gesamtkonstitution eines Menschen. Schminke hilft da nicht. Und wenn auch graue Haare dem Alter zur Ehre gereichen, wie es im Wort Gottes steht, so hat doch die Sünde ihr typisches Profil hinterlassen an uns und gräbt ihre Furchen hinein in Herz, Gesicht und Psyche und den ganzen Leib. Kommt ein Mensch aber zu einer wirklichen Bekehrung durch Christus, dann ändert sich sein gesamtes Leben, es wird neu. Und nicht nur der Gesichtsausdruck und der gesamte Gemütszustand drückt das aus. Damit sieht es dann für die hier im Text genannten Widersacher, die unser Fleisch und unsere Nerven gefressen haben, mit einem Mal anders aus. Insofern der bekehrte Mensch wirklich ernst macht, damit seine Sorgen bleibend auf den Herrn zu werfen und das Fleisch mit Christus für gekreuzigt zu halten. Allein schon, weil er in Christus seiner Sündenschuld ledig geworden ist, geht der ganze Mensch in Geist und Seele und Leib anders einher als früher. Er kann nun die Augen frei erheben zu dem, der sein Licht ist. Und da wird der ganze Mensch lichter. Die alten Übeltäter, die werden sich zwar immer wieder anschleichen, solange wir hier auf Erden weilen, aber wenn wir ihnen in der Kraft des Herrn gegenüberstehen, dann werden sie straucheln und fallen, wie unser Psalmvers besagt. Und es ist keine Frage der Feindesmenge für den uns innewohnenden Geist Christi. Allen Versuchungen, Ärger und Nöten kann ja nur in der Kraft des Herrn begegnet werden und nicht mehr in eigener Kraft. Deshalb sagt der nächste Vers, selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich dabei auch getrost. Und nun folgt einer der schönsten und reinsten Wünsche, die ein Mensch an Gott richten darf, und die Erfüllung seines Begehrens ist in Christus schon von vornherein mit einem unmissverständlichen Ja besiegelt. Das ist der Vers 4. Eines erbitte ich von dem Herrn, und nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Im Haus des Herrn bleiben, mein ganzes Leben lang. Als ich vor ein paar Jahren neben dem Sarg mit den sterblichen Überresten einer heimgegangenen Glaubensschwester zum abschließenden Satz der Feierrede ansetzte, da stockte ich innerlich ob der gewaltigen Tragweite dieser Situation. Es waren die letzten Worte aus Psalm 23, die sich die Glaubensschwester selber erbeten hatte. Wir alle kennen sie. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ja, dieses Wort neben dem Sarg der Verstorbenen, die inzwischen längst bei ihrem Herrn im Paradies war, hat mich selber beim Aussprechen derart berührt, dass mir beim abschließenden Lied immer noch die Tränen in den Augen standen. Denn dieses Wort war schon lebendig zu ihren irdischen Lebzeiten. Und wenn sie auch an den Folgen ihres schweren Krebsleidens heimgegangen war, so waren es doch die Güte und die Gnade, die ihr gefolgt waren, bis hierher. Und nun ist dieses Wort mit ihr über den irdischen Tod hinausgegangen und es wird nie ein Ende finden und es wird nie von einer Änderung betroffen sein. Der Herr sagt, wer an mich glaubt, wird leben. Und wer da lebt und an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Und da stand ich nun zwischen Zeit und Ewigkeit und sprach dieses Wort hinaus in den Saal, und immer, wenn ich nun diesen Vers 4 hier lese oder höre oder innerlich wiederhole, der da heißt, eines erbitte ich von dem Herrn, und nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel, da möchte ich niederknien und jetzt gleich Jesu Füße umfassen und unendlich dankbar sein für diesen aufgelegten Wunsch, den der Herr uns hier ans Herz legt. Und es wird dabei so deutlich, hier dürfen wir eine offene Tür einrennen, wie man so sagt. Hier trifft unsere Not auf Gottes eigenen Herzenswunsch. Ähnlich wie beim Heilandsruf, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Oder wie es Jesaja in den Mund gelegt wurde von Gott im Kapitel 55, neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Dieses Wort, dieser Vers 4, der beinhaltet einen speziellen Aspekt, wie da steht, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Und das ist ja unser schönstes Tun schon heute hier auf Erden, wie die Braut im Hohelied sagt, ich suchte ihn. Und wie Paulus schreibt, ich möchte ja ihn erkennen. Und im Vers 8 werden wir noch einmal diese herrliche Einladung und Aufforderung vor uns haben, ähnlich dem Wort des Propheten Amos, sucht mich, so werdet ihr leben. Aber wo? Ihn suchen, in seinem Wort natürlich, ihn finden, in all den Vorschattungen des Messias im Alten Testament, in der Stiftshütte und hier in den Psalmen, im Tempel und auch natürlich im Neuen Testament. Er ist ja das Wort Gottes. Jede seiner Taten zu entdecken, auf seine Fußtapfen achten, in die er unsere Tritte senken will, nach überall dieses Wort, die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Schau, und da gehören ja auch die Brüder dazu. Wir sind ja jetzt der Tempel Gottes. Und wie lieblich ist's, an den Brüdern die Gnadentaten des Herrn zu sehen. Die Schwestern sind ja inkludiert in den Brüdern. Über kurz oder lang wird es ja dies und jenes nicht mehr separat geben, Schwestern, Brüder. Da kann der Widersacher auf Erden gendern, was er will und wie er will. Es ist ein so seliges Unterfangen, an den Brüdern die Gnadentaten des Herrn zu sehen, wie er sie verändert, was sie in Christus bewegt, wie er seine Gaben an sie verteilt hat, überall und in allen dasselbe eine Geist Christi. Die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Und schau her, schon im nächsten Vers ist vom Felsen die Rede. Da ist er. Aber zuvor spricht sein Wort davon, dass er uns deckt in seiner Hütte. Wer schon etwas länger mit dem Herrn unterwegs ist, auf seiner Pilgerreise heimwärts, mit dem uns eingepflanzten Wort Gottes, der weiß, hier habe ich ein ganz besonderes Kleinod vor mir und weiß das hoch zu schätzen. Die Rede war ja vorhin von den Feinden, die an uns wollen, die unser Fleisch fressen und uns zu Fall bringen wollen. Schauen wir dabei auf die Lieblichkeit des Herrn am Abend vor Jesu Kreuzigung, als er nach der schwersten Stunde im Garten mit dem Namen Gethsemane zu den ankommenden Häschern gesagt hat, wen sucht ihr? Und nachdem sie sich etwas erholt hatten von seinem ersten Ich bin's, als er sie noch einmal fragt, wen sucht ihr? Da sagt er zu ihnen, sucht ihr denn mich? Dann lasst diese gehen. Und betrachten wir dieses Wort im Sinn unseres Psalmworts, indem wir den nächsten Vers vernehmen. Ja, je länger, je öfter wir Gottes Wort lesen, umso lebenswerter, umso verständlicher wird uns ja sein Wort. Dann steht da, denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz oder Verborgenheit, kann man übersetzen, seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Auch hier sind wieder die persönlichen und besitzanzeigenden Fürwörter zu beachten, die diesen Psalm so unentbehrlich für seine Kinder machen. Er deckt mich in seiner Hütte und er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes. Dann steht da, er erhöht mich auf einen Felsen. Und der Fels kann ja nur der Christus sein, der kleingemachte Mensch, der geistlich Arme, den Jesus ihr selig nennt in den ersten Worten der Bergpredigt, der wird erhöht vom Herrn auf den Felsen, auf Christus. Ein wunderbares Wortspiel findet sich beim Namenswechsel des Vaters der Gläubigen. Abram hieß der Vater der Höhe und wird umbenannt in Abraham, der Vater der Menge. Auch Saulus, der Erbetene, heißt das, muss zuerst zum Kleinen gemacht werden, zum Paulus, um auf dem Felsen Christus erhöht zu werden, für alles, was auf ihn zukommt, zu Gottes Ehre. Und ebenso wir alle, insofern wir zu den Überwindern gehören werden, was uns in diesem Psalm deutlich als Weg vorgegeben ist. Mehr noch, es steht in Offenbarung 3,12, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Zwei Verse zuvor hatten wir das Wort, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Hier nun die Garantie für die Überwinder, tragfähige Stützen im Tempel Gottes, gegründet auf den Fels der Ewigkeiten. Und merken wir an, für die kommenden Tage des Unheils, der Bedrängnis, der Sorgen, des Ärgers, der Mühe und Plage und Schwierigkeiten, bedenken wir Gottes Zusicherung, er deckt dich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils, er verbirgt dich im Schutz, in der Verborgenheit seines Zeltes und erhöht dich auf den Fels, der Christus ist. Und daher im Text jetzt der freudige Ausruf im Vers 6, nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind, und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt, ich will singen und spielen dem Herrn. Nun, ein Wort des Triumphes, nun! Wie oft sagt sich der Mensch bei einem Erfolg, sei es gesundheitlich, weil er wieder genesen ist, oder sei es geschäftlich, oder sei es im Sport, sei es in Erfolg der Rettung aus tiefster Not, nun, geschafft, endlich am Ziel. Und doch ist's nur eine vergängliche Etappe hier. Aber wir müssen ja gar nicht so weit hinausschauen. Das Evangelium vom Reich Gottes wirkt ja hinein in die kleinsten und tiefsten Winkel unseres Herzens, dort, wo unsere wirklich gefährlichen Feinde lauern, die üble Nachrede, die Missgunst, die Unvernunft, der Geiz, der Neid, die versteckte Habsucht und viele andere mehr, all die Übeltäter, die der Vers 2 meint, die sich uns innerlich nahen, um unser Fleisch zu fressen, unsere wirklichen Widersacher und Feinde, die uns um die ewige Seligkeit bringen wollen, Dinge, Umstände und Zustände, die angeregt werden über die Gedankenpfeile, die der Widersacher abschießt auf uns. Denn er will uns über die Gedanken zu Fall bringen. Aber hier müssen sie alle straucheln und fallen. Jahwe Zidkenu ist hier der Herr, meine Gerechtigkeit. Der Herr, der im Psalm 45 als Starker benannt wird. Da steht, gürte dein Schwert an die Seite, du Starker, deine Majestät und deine Pracht. Und hier steht das hebräische Wort Gibor, das am besten als Starker zu übersetzen ist, wie es auch in Jesaja 9,5 heißt, vom Sohn, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber und jetzt Starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Ja, unser Haupt ragt hoch über unsere inneren Feinde, weil wir von Gott auf und in Christus positioniert sind, auf seinem Sohn, auf dem starken Gott, der die Feinde in unserem Inneren besiegt hat am Kreuz von Golgatha. Und wenn von uns zutiefst bewusst ist, wozu er fähig ist und wozu er fähig wäre, der weiß hochzuschätzen, was dieser Psalm aussagt. Übergib Jesus, dem starken Gott, dein Leben und all dein am Kreuz mitgetötetes Inneres, lass deine Gedanken gefangen genommen werden unter den Gehorsam Christi. Der Kolosserbrief drückt das so aus im Kapitel 3, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und der Römerbrief sagt dazu in Kapitel 6, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder, Gott, als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Unter der Gnade dessen, der uns erlöst hat und auf den wir nun gegründet sind. Und das nächste Wort heißt, und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Das ist ein typischer Ausruf von David, dem Mann nach dem Herzen Gottes. David, zu Deutsch, der Geliebte. Das ist ein Bild zuerst auf Christus und auch ein Bild auf uns, seine Geretteten. Was wiederum der Kolosserbrief aufgreift, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. So heißt es in unserem Vers, ich will singen und spielen dem Herrn. Und der Brief an die Epheser bezieht sich auf dieses Tun. Das steht im Kapitel 5, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Unser Psalmtext wendet nun unser Herz intensiv auf die Person unseres Herrn hin. In Vers 7 steht, O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Und dann, mein Herz hält dir vor, dein Wort sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, O Herr, will ich suchen. Das ist das Anliegen, das der Herr, wie schon gesagt, auch dem Amos aufgetragen hat, das Gott uns aufs Wärmste ans Herz legt. Sucht mein Angesicht. Jesus Christus, unser Herr, verkörpert Gottes Angesicht seit jeher. Er ist Gottes Angesicht. Denn allein der Sohn Gottes ist und war, was man von Gott, dem Vater, je gesehen hat und erkennen kann. Der Herr sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, zu Philippus in Johannes 14. Und Hebräer 1,3 bezeugt, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Nie hat jemand den Vater gesehen. Christus war seit jeher der Mittler, der hervorgegangen ist, wo es um eine Erscheinung Gottes ging. Und so soll sie in jeder Minute, in jeder Situation, in glücklichen sowie in schwierigen Momenten, wie ein großes Transparent an der Wand unseres Zimmers und in unserem Herzen stehen, die freundliche Aufforderung Gottes, sucht mein Angesicht. Und damit kommen wir zum Vers 9. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deine Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden, verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wäre schrecklich, wenn uns plötzlich der Name Jesu verborgen würde, uns nicht mehr einfallen würde, nicht wahr? Aber wie viele Christen vegetieren dahin, als wäre es so? Und immer noch steht über uns allen sein Wort, kommt her zu mir. Im Psalm 89 schreibt Ethan, der Esrachiter, er ist einer der weisesten Männer in der Bibel, ein Wort dazu. Die Gnadenerweise des Herrn will ich ewiglich besingen, von Geschlecht zu Geschlecht deine Treue mit meinem Mund verkündigen. Ja, sie waren auch bei uns da, die erwiesenen Gnaden in unserem Leben, seit der Vater uns eingeplant hatte in sein Heil. Meine Hilfe bist du geworden, sagt der Psalmist, und wir alle wissen, dass Gott Grund genug hätte, uns abzuweisen im Zorn und uns verwerfen müsste, wenn nicht Christus für uns eingetreten wäre. Und deshalb ist es so wichtig, auf dem Felsen platziert zu sein und die Taube in den Felsklüften zu sein. Und wieder fällt hier das Wort, du Gott meines Heils, das auch Jesaja in wunderbare Worte Gottes kleiden durfte, die zu unserem Psalm hier passen wie angeschmiedet, in Form und Aussage perfekt abgestimmt, ein Merksatz für Zeit und Ewigkeit steht in Jesaja 12, siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sagen zu jener Zeit, dank dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Nun folgt ein recht familiäres Wort an Gottes geliebte und erlöste Kinder im Psalm 27. Eine liebevolle Wahrheit für alle Generationen. Und oft habe ich im Lauf der Jahrzehnte über dieses Wort nachgedacht. Es füllt und erquickt einem ja das Herz. Da steht, wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Ja, wenn ich nur dich habe, ruft Asaf aus in seinem weithin bekannten Psalm. Und ich habe mich oft gefragt, ob ich das auch von Herzen so sagen könnte. Habe mich aber schließlich getröstet mit dem Gedanken, dass Christus ja selber aus dem Psalmen spricht. Aber mit den Jahren setzt sich da auch in uns etwas Bleibendes von Gott her. Vater und Mutter verlassen uns ja im Regelfall tatsächlich. Wir stehen an ihrem Grab und es gibt nicht nur dort Anlass zum Nachdenken, dass unsere restliche Lebenszeit nichts als eine Handbreit ist für Gott, ein Hauch, der vergeht. Hoch darüber erhebt sich aber dieses Wort, so nimmt doch der Herr mich auf. Unsere eigenen Wege bis dato sind uns bekannt und Gott weiß davon mehr als wir. Sind aber Vater und Mutter nicht mehr unter uns, dann befinden wir uns auf der letzten Wegstrecke, dann stehen wir an vorderster Front. Und da ist dieses Wort ein sehr ernstes, so nimmt doch der Herr mich auf. Darum steht in Vers 11 jetzt im Psalm, zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohung hinaus. Im Psalm 86 verwendet David dieses Wort wieder und er fügt dem noch etwas hinzu. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Der falsche Zeugen steht tatsächlich auf, aber hauptsächlich in uns drinnen. Auf die hören wir. Wir sind ja von Natur aus nicht aus der Wahrheit und unser Herz sträubt sich anfänglich gegen das gute Evangelium vom Sohn Gottes. Und unser Hirn gibt ihm dabei recht. Und so taumeln wir zwischen Gottes Wahrheit und unserer Unwahrhaftigkeit hin und her. Sind für die Winde der Lehre anderer Gläubiger anfällig, können kaum das Rechte in der richtigen Reihenfolge ordnungsgemäß für unser Leben realisieren. Ach, und dann steht hier, so nimmt doch der Herr mich auf. Und dazu die Bitte, zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Und gib mich nicht deinen eigenen Gedankenpreis, denn ich gehe ja doch verloren dabei. Erhalte mich bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und damit kommen wir am Ende dieses Psalms zu einem Wort, das ein wunderbarer Wegbegleiter auf unserer Pilgerschaft über die Jahrzehnte ist. Das kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen. Und nicht nur das, es ist auch eine herrliche Verheißung. Da steht dann, ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Eine kurze menschliche Unsicherheit wird hier mit einbezogen in der Schlachterbibel mit folgendem Wortlaut. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre. Und in der Luther 1912 Übersetzung, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde das Gute des Herrn im Land der Lebendigen. Wohl ist grundsätzlich Zuversicht zu Gott da bei uns, aber es ist ja so vieles geschehen und es war einiges dabei in all den Jahren, das anders gekommen ist, als wir ursprünglich gemeint hatten. Viele Kinder und Enkelkinder sind nicht zum Glauben gekommen, noch nicht. Trotz täglichen Gebets und von bestimmten Krankheiten sind wir auch nicht gesund geworden, trotz Gebet und Gottvertrauen. Ja, manche sind arbeitslos geworden. Viele sind von Glaubensgeschwistern enttäuscht. Da macht sich Unsicherheit breit mit den Jahren. Und der Psalmist erscheint ebenfalls davon betroffen. Und auch Paulus schreibt dem Heiligen Geist im 2. Korintherbrief über vieles, das ihm widerfahren ist. Aber über alledem thront dann schließlich doch dieses Wort von Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Der Glaube an diese Tatsache ist höher und sicherer und besser als alles Erlebte. Und so ging es ja auch Josua. Nach über 40 Jahren Wüstenwanderung, nach all dem Erlebten, nach vielen Wundern, aber auch nach vielen menschlichen Enttäuschungen. Und was sagt ihm Gott? Sei stark und sei unverzagt. Ja, wie nun? Stark und unverzagt. Kennt uns denn der Herr nicht? Weiß er nicht, wie unmöglich das für uns ist? Mit den Jahren sind wir doch eher mutloser und noch viel mehr weich gekocht worden. Wir sind öfter verzagt, sind ängstlich und nervös, langsamer sind wir geworden, vergesslicher. Und da und dort sind etliche Narben und Schmerzen geblieben. Dazu ist uns aber ein Wort aus Nehemia 8,10 zu allen Zeiten aufgeschrieben gewesen und auch vor Augen gestanden, nicht wahr? Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und mehr an Stärke haben wir nicht, wir gläubigen Menschen, sollen wir auch nicht haben. Aber recht besehen, das ist doch der absolut perfekte Zustand, dass wir uns erfreuen dürfen an unserem starken Gott, an dem Felsen Christus, auf dem wir positioniert sind, von dem Gott, der uns aufgenommen hat und uns auch für dahin aufnehmen will. Drum lass ab vom Menschen. Setzen wir in all unseren Tätigkeiten, Plänen und Sorgen bei dem Wort, das uns begleiten soll, bis in die Ewigkeit auf ihn. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Es handelt sich in unserem Glaubensleben ja um eine Instandsetzung unsererseits von Gott her. Er hat uns in Christus alles gegeben. Deshalb ist uns gesagt, harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Amen. Amen.